Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute am Programm ein Gespräch mit Professor Klaus Puhl, der lehrt am Institut für Philosophie und, so wie ich das weiß, in seiner philosophischen Frühgeschichte hätte er kein Interesse gehabt an dem Thema, das wir heute besprechen. Das Thema soll sein, um es mal in einem Schlagwort zu sagen, Philosophie als Lebenskunst. Das ist etwas, das in seiner philosophischen Sozialisation, so ähnlich wie in meiner, eher besetzt war von Anklängen, von Weltanschauung, auch von Religion und hat, denke ich, uns beide dazu gebracht, zunächst mal in die andere Richtung zu steuern und zu sagen, wir brauchen nicht Philosophie als Lebenshilfe, sondern wir möchten uns scharf und klar ansehen, welche Reaktionen die Philosophie auf Wissenschaft, auf Mathematik, auf Logik haben kann. Kurz gesagt, wir waren beide unterwegs im Bereich der analytischen Philosophie. Wenn ich recht informiert bin, war das München in deinem Fall. Kannst du vielleicht ein bisschen etwas davon erzählen, was dich da motiviert hat und was dich dann davon auch wieder in die Richtung anderer Philosophieauffassungen gebracht hat?
Ja, nach München bin ich gegangen, um bei Stigmüller, bei Wolfgang Stigmüller eben Wissenschaftstheorie zu studieren. Es gab damals als eigenes Fach, ich glaube einmalig in Deutschland. Und ich habe bei Stigmüller dann meinen Magister gemacht und auch noch promoviert. Promoviert habe ich über Dummett, Michael Dummett, der jetzt gerade übrigens gestorben ist.
Ja.
Michael Dummetts Antirealismus. Und da habe aber immer schon auch parallel an dem Seminar 1 in München.
Krings war das vermutlich noch.
Krings habe ich nicht mehr erlebt. Spemann. Und dann später Heinrich.
Dieter Henrich.
Habe ich immer auch schon parallel sozusagen konventionellere Formen von Philosophie mir zu Gemüte geführt. Und bin dann eher, nach meiner Promotion bin ich nach St. Andrews gegangen zu Crispin Wright und war ein halbes Jahr bei Michael Dummett in Oxford. Und irgendwie ist da mein Interesse geweckt worden an französischer Philosophie, vor allem Michel Foucault.
Ausgesprochen bei Crispin Wright.
Ja.
Wie ist das geschehen? Dazu muss man wissen, wie Crispin Wright operiert. Er ist ein sehr obsessiver, sehr eindrucksvoller, komplett in seine Geschichten versponnener Typ, nach meiner Erinnerung. War das bei dir auch so?
Ja. Sehr scharfer Denker, aber sehr, sehr eng natürlich und hat überhaupt nichts am Hut gehabt mit Poststrukturalismus. Seine Frau kam von der Literaturwissenschaft und also die war diesen Sachen eher zugänglich. Gut, und dann wie gesagt, also mein Interesse an Wittgenstein bestand immer schon und ich hatte ziemlich schnell gemerkt, dass Wittgenstein eigentlich kein analytischer Philosoph ist. Und dieses Interesse besteht auch weiterhin. Und eben durch diese Hinwendung zu der sogenannten Kontinentalphilosophie hat sich dann eben auch meine Hochschätzung der analytischen Philosophie etwas relativiert.
Nun gibt es aber natürlich auch gerade in Österreich Leute, die sagen, Wittgenstein ist natürlich ein analytischer Philosoph.
Ja, das ist schon klar, gerade in Österreich, ja. Naja. Aber ich habe da einiges drüber geschrieben, über Wittgensteins Einstellung zur wissenschaftlichen Philosophie. Und wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass es kein Wunder ist, dass Wittgenstein sich nie mit dem Wiener Kreis befreunden konnte, weil es ist eine Form von Vereinnahmung, die da versucht wurde, dass Wittgenstein, also vor allem den Traktatus, gelesen hat als ein Manifest einer wissenschaftlichen Philosophie. Und er hat sich ja selber sehr zynisch gegenüber diesem 29er Pamphlet, Wiener Kreis.
Philosophie und wissenschaftliche
genau, Weltanschauung. Das hat damals Schlegelbereich geäußert. Gut, und es passt übrigens auch, dass, vielleicht kann man damit zu dem Thema kommen, es passt übrigens auch, dass Wittgenstein selber in der vermischten Bemerkung bestimmt er ja die Philosophie als Arbeit an einem selbst. Zitat lautet, die Arbeit an der Philosophie ist, wie vielfach die Arbeit in der Architektur, eigentlich mehr die Arbeit an einem selbst, an der eigenen Auffassung, daran, wie man die Dinge sieht und was man von ihnen verlangt. Ja, also hier ist eine Bestimmung von Philosophie, die also mit der rein theoretischen Bestimmung Philosophie als Wissenschaft, Suche nach der Wahrheit, wenig zu tun hat. Und es gibt eine noch skandalösere Bemerkung von Wittgenstein, wo er sagt, eigentlich müsste man, wenn man Philosophie betreibt, eher dichten als theoretische Abwandlung zu verfassen. Und es ist halt genau diese Konzeption, die Philosophie als Arbeit an einem selbst, die man natürlich in einer anderen Form in der Antike schon findet.
Da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du kurz vorher angesprochen hast. Du hast gerade den Namen genannt, Michel Foucault. Wenn man jetzt von der analytischen Philosophie und dieser Vorgeschichte weggeht, dann gibt es ja mindestens, für mich zumindest, ein ebenso erstaunliches Erlebnis im Zusammenhang mit der kontinentalen Philosophie, nämlich als ich plötzlich draufgekommen bin, dass Michel Foucault nicht einfach strukturalistische Ordnung der Dinge, Post-Nietzsche Sachen macht, sondern plötzlich anfängt, über die richtige Lebensführung in der Antike zu schreiben. Ja. Das war etwas, was mich mindestens so verwundert hat, wie die Tatsache, dass es bei Wittgenstein den Kontrast gibt zwischen den logischen Ausführungen des Traktatus und seinen sozusagen Lebensweisheiten, die er sagt. Und da hast du offensichtlich auch ein entsprechendes Interesse bei Foucault jetzt festgestellt.
Ja, das war ja für viele sehr überraschend, diese Hinwendung Foucaults zur Antike. Es lässt sich aber nachvollziehen, worin die Motivation bestand für Foucault. Er hat ja sein Projekt, ich glaube in dem Buch Überwachen und Strafen formuliert er irgendwo als eine Geschichte der Gegenwart, was zunächst einmal etwas paradox klingt, Geschichte der Gegenwart. Und das Projekt besteht ungefähr darin, dass er mit Hilfe historischer Untersuchungen zeigen wollte, wie wir das geworden sind, was wir sind, und zwar als Resultat, und da ist er ganz Nietzscheaner, als Resultat einer mehr oder minder zufälligen Kombination diversester historischer Elemente, die da eingehen und dann eben im Endeffekt das bilden, das erzeugen, was wir sind. Ne? Und eine Methode, die er dabei immer wieder anwendet, war auch der Kontrast, dass er quasi die Kontingenz unserer eigenen Verhältnisse, soziale, politische Verhältnisse, Selbstbilder und dergleichen, dass er diese Kontingenz illustriert oder drastisch macht, indem er unsere Zeit vergleicht mit einer Zeit, die bestimmte Sachen ganz anders konzipiert hat, ganz anders gemacht hat. Bisher ging er halt immer höchstens zurück bis zur Renaissance und jetzt plötzlich die Antike. Aber der Witz ist eben, dass die antike Sexualmoral, wenn man so will, oder die antike Moral, das antike Umgehen mit sich selber, das er vor allem in der klassischen Antike zunächst mal findet, also bei Platon vor allem, total verschieden ist von der Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen. Und das ist der erste Schritt. Das ist natürlich ein heilsamer Kontrast, wenn man sieht, das, was uns beutelt, was uns zwingt und so weiter, was uns Probleme macht, ist nichts Naturgegebenes, das muss nicht so sein. Es gab eine große Kultur, wo bestimmte Sachen ganz anders
Wobei da ja noch eine extra Pointe dabei ist, nämlich aus der christlichen Traditionssicht ist Platon auch ein wichtiger Autor. Ja. Alle haben, wenn sie Philosophie studieren, die Notwendigkeit, platonische Dialoge zu lesen. Wir wissen, dass das sich ausgesprochen gut eignet, dazu eingebaut zu werden in eine ideenorientierte, geistorientierte, Forscher-Persönlichkeits-Erleuchtungsstrategie, die die Philosophen und Philosophinnen an die Spitze dessen stellt, was die Aufgabe der westlichen Zivilisation ist, über Platon, Christentum, Ideen, Lehre, hohe Ziele und so weiter. Und es kommt Foucault und sagt, ja, Platon, sehr gut, aber Platon, bevor das Christentum sich seiner angenommen hat.
Ja. Also was Schriftsteller des Kollegen von ihm, Connège de France, Pierre Hadot, französischer Spezialist oder der französische Spezialist für antike Philosophie. Und Hadot hatte darauf hingewiesen, dieses praktische Konzept der Philosophie, das sich in der Antike findet, also Philosophie als Selbstsorge, als Lebenskunst. Deutsche Übersetzung von einem Buch von Hadot heißt, glaube ich, Philosophie als Lebensform oder Lebenskunst. Beides geht wahrscheinlich. Und wobei für Hadot vor allem die Betonung der spirituellen, der geistigen Praktiken in der Antike, die in der Antike findet, wichtig war. Und Foucault greift das auf und weist eben mit Hadot darauf hin, dass Platon die Philosophie ausdrücklich als Selbstsorge konzipiert. Und dass die ganzen theoretischen Disziplinen, für deren Unterscheidung ja die Antike sozusagen verantwortlich ist, die also Erkenntnistheorie, was man heute Metaphysik nennt, aber auch Ethik, dass diese ganzen theoretischen Disziplinen in der Antike im Dienste dieser praktischen Arbeit an einem selbst standen. Ne? Diese Arbeit an einem selbst, das griechische Wort ist Askesis oder Askesis, ich kann leider kein Griechisch, also ich bin da auf die Übersetzung angewiesen. Askesis, und das ist auch interessant in Bezug aufs Christentum, Askesis heißt, ursprünglich das Training der Spartaner, dass die spartanischen Soldaten sich selber sozusagen verschrieben haben, um sich da entsprechend für ihre kriegerische Existenz vorzubereiten. Aber es hat mit dem späteren christlichen Bedeutung der Selbstkasteiung oder der Körperfeindlichkeit, Selbstkasteiung, bis zur Selbstgeißelung hat es eigentlich relativ wenig zu tun.
Wobei ich ja ein bisschen korrigieren muss, meine vorige Darstellung, dass Foucault und vor allem dann Hadot über einen Platon reden, der getrennt ist vom Christentum, weil in diesem Buch von Hadot, das du formulierst, spricht er zwar über Platon dann Epikureer, Stoiker, aber er macht auch sozusagen sehr nachdrücklich darauf aufmerksam, dass dieser ganze Spirit, um es sozusagen, ins Christentum auch aufgenommen worden ist. Das heißt, dass christliche Lebenspraktiken tatsächlich übernommen worden sind aus diesen postklassischen griechischen Zusammenhängen.
Genau, also das ist nach Hadot passiert im Christentum folgendes, die Philosophie wird ja sozusagen zur Ankyla Theologie, genau, zum Markt der Theologie. Und die Scholastik übernimmt aus der antiken Philosophie, aus den antiken Weisheitslehren, diese geistigen Übungen. Ne? Trennt die aber quasi von der Philosophie. Die Philosophie ist ganz im Dienste einer Rechtfertigung des Glaubens, des Dogmas und der Vereinbarkeit des Dogmas mit der Vernunft und so weiter. Das heißt, dieser praktische Teil, die in Form spiritueller Übung, geht ganz über in die Theologie, beziehungsweise ins Menschwesen, wo es weiter praktiziert wird. Aber für die akademische Philosophie heißt das, sie entwickelt sich immer stärker zu einer rein theoretischen Disziplin. Und da gab es ja kleine Diskussionen, einen kleinen Streit zwischen Foucault und Hadot. Foucault sieht nämlich den Hauptsünder, diese Trennung der Philosophie in diese Abspaltung des praktischen Teils von der Philosophie zu verantworten hat ihn bei Descartes. Natürlich vorbereitet durch die Scholastik, aber vor allem, sagt Foucault, war es Descartes, der durch diese Konzeption eines universellen Subjekts des Wissens, das durch die Methode des Zweifels eben zu einer Wahrheit, zum Cogito ergo sum, gelangen kann. Darin sieht Foucault den entscheidenden Schritt. Weil dadurch passiert ist, dass nach Descartes die Wahrheit, die philosophische Wahrheit, der Zugang zur philosophischen Wahrheit unabhängig wird davon, ob der oder die Betreffende ein gutes Leben führt, also unabhängig von der Frage der...
Also nicht Wittgenstein.
Nicht Wittgenstein, genau. Ja, ja. Übrigens, Wittgenstein, das, vielleicht, wenn ich das noch finde, schönes Zitat, genau. Wittgenstein sagt auch eine vermischte Bemerkung, man kann nicht die Wahrheit sagen, wenn man sich noch nicht selbst bezwungen hat. Man kann sie nicht sagen, aber nicht, weil man noch nicht gescheit genug ist. Also das ist genau gegen Descartes. Ja. Die Voraussetzung, die Wahrheit zu weit zu kommen ist, hat was mit der persönlichen Qualität.
Das ist Foucault und Adors Position.
Ja.
Wer ist der Switchpunkt bei Adors? Weil du gesagt hast, es gab einen Streit.
Mittelalter eher.
Mittelalter.
Ja, also noch schon vor Descartes. Und Adors weist darauf hin, dass Descartes ja auch Meditationen geschrieben hat. Meditation ist ja, heißt ja geistige Übungen und dergleichen. Aber also ich muss sagen, dass mir da Foucault mehr einleuchtet, weil was sicherlich passiert bei Descartes ist, es wird ein universelles Subjekt des Wissens etabliert, was ja zentral ist auch für die spätere Etablierung der Naturwissenschaften. Und der Zugang zur Wahrheit ergibt sich ja beispielsweise auch über die Bezweiflung des eigenen Körpers. Ja? Es wird an allem bezweifelt, an diesem methodischen Zweifel, an dem man zweifeln kann. Und dazu gehört auch ganz ausdrücklich bei Descartes eben der Zweifel am eigenen Körper. Und was bei der Antike Selbstsorge eben ganz zentral ist, ist natürlich die Wichtigkeit des eigenen Körpers.
Der eigene Körper kann nicht so wichtig sein, wenn der Orientierungspunkt das ist, dass ich mir selber im Denken präsent und gegeben bin.
Genau. Ja.
Und das kann man vergleichen dann oder in Beziehung bringen, um einen Kalauer zu sagen, mit den abgetrennten Gelenken, die es zwar nicht mehr gibt, aber die ich trotzdem spüre, zum der Beispiel. Mit dem Phantomschmerz. Das war nicht, dass das Descartes jetzt gesagt hätte, aber dass man sozusagen in der geistigen Selbsterfahrung Phänomene hat, die präsent sind, ja. Die einem bestimmen,
ja.
Und die aber keine 1:1 Relation haben müssen zu dem, was man genau. Sozusagen ja. Wirklich zum Beispiel als Körper hat.
Als Körper ist, ja.
Dass man, es ginge dann sozusagen weiter, um die Körperfeindlichkeit an der Stelle dazu zu sagen, wenn ich die richtige Überzeugung habe, dann werde ich nicht krank. Das passiert ja sogar auch
zum
manchmal.
Beispiel, ne? Ja, genau.
Aber ich würde jetzt eigentlich gerne dich etwas fragen, was mir in dem Zusammenhang immer als erstes Bedenken und als hemmendes Moment gegenüber dieser Linie, die du beschrieben hast, kommt. Und das ist das, Wittgenstein war kein Guru. Es geht in der Weise zwar schon so, dass man, wenn man den Nachlass durchsieht, diese Art von ernsthaften, ehrwürdigen, würde ich fast sagen, Lebensaufforderungen findet. Und das findet man ja heutzutage durchaus immer und gegen nicht geringes Geld in Kursen zur Kommunikationsverbesserung, zur Selbstwerterhöhung, zum Powertraining von irgendetwas. Wenn Wittgenstein damit seine wichtigsten Punkte gemacht hätte, mit diesen Zitaten, die du vorliest, dann wäre er nicht die Figur, die er für die gesamte Philosophie ist, sondern
ja,
die Besonderheit von Wittgenstein ist, dass er theoretische Philosophie gemacht hat. Und dann hat er noch, das ist sozusagen extra Bonus, auch noch sich unglaublich herumgequält, wie man weiß, mit seinem eigenen Leben und ist vielleicht darauf sozusagen dazu zurechtgekommen oder nicht zurechtgekommen, aber das Bewusstsein dieses Aspektes, dass man auch sein Leben führen muss, war mit Sicherheit nicht das, was uns an Wittgenstein an dieser Weise so fasziniert. Und darum also meine Frage, könnte man, wenn ich es jetzt polemisch sage, nicht sagen, die Richtung, für die du sprichst, geht eigentlich eher Philosophie an die Privathochschulen für Kommunikationstraining und Self-Awareness, dann tun wir die Logik, die Mathematik und die Wissenschaftstheorie in der Universität lassen und das wirkliche Philosophieren geschieht in kleinen Kreisen von erleuchteten Personen, die einander sagen, wie sie mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen.
Ja.
Ganz polemisch gesagt erstmal.
Also das kann sicherlich nicht gemeint sein. Also Warum habe ich Wittgenstein gebracht? Es stimmt natürlich, dass der Einfluss und der Erfolg Wittgensteins eben nicht auf diese verstreute Bemerkung beruhen, wo er sich quasi zur Philosophie als Selbstsorge irgendwie bekennt. Vielleicht wieder zurück zur Antike kurz. In der Antike sind ja diese theoretischen Disziplinen nicht einfach über Bord geworfen worden, sondern man hat gesagt, ich brauche die Physik, ich brauche die Erkenntnistheorie und dergleichen. Muss auch dem Programm Erkenne dich selbst, das ist der Orakel von Delphi fordert, folgen, aber eben nur als Mittel zu dem Zweck der Selbstsorge und beziehungsweise als Mittel, um Weisheit zu erlangen. Es war ja relativ klar normiert, was in der Antike, worin sozusagen das Ziel dieser Selbstsorge, der Arbeit an sich bestand, nämlich dieses Erlangen der Weisheit, verbunden mit Seelenfrieden und innerer Unabhängigkeit und dergleichen. Aber der Punkt war, dass ich das eben nur erreichen kann über diese Arbeit an einem selbst, die eben ganz wesentlich diesen Aspekt der geistigen und auch der körperlichen Übungen hat. Vielleicht noch was wichtig ist natürlich, man muss auf die Unterschiede natürlich hinweisen. Und das gerade im Falle von Foucault, beziehungsweise auch von Wittgenstein, der, glaube ich, irgendwann als Widmung für seine philosophischen Untersuchungen dieses Shakespeare-Zitat im Kopf hatte, ich will euch Unterschiede lehren. Ne? Und es gibt natürlich gravierende Unterschiede zwischen der antike Selbstsorge und dem, was Foucault sozusagen und Wittgenstein daran entdecken. Und das ist eben dieser ganze normative Rahmen. In der Antike war es vollkommen klar, was das Ziel der Selbstsorge ist. Bei Platon ist es sozusagen, ich muss versuchen, meine Seele, ich muss mich wieder an das erinnern, was die Seele an Ideen schon geschaut hat, vor allem an die Idee des Guten aller Dinge. Das ist ziemlich klar vorgegeben.
Beim Trinken konnte man da ziemlich ausführlich, nicht? Das ist ja interessant, wie man aus dem Symposion weiß. Sokrates, der ein Held, der Held von Platon gewesen ist, hat sich nicht unbedingt immer einer asketischen Lebensweise befließen gezeigt. Ja. Also das ist auch schon ein bisschen Unterschied vom Christentum.
Zum Christentum und auch zum Hellenismus, also vor allem zum Römischen Reich, wo, also Namen wären da Seneca, Marc Aurel und vielleicht noch Epiktet. Da ist es so, dass die Arbeit an selbst, das Konzept existiert weiter, aber das Ziel, worauf ich mich ausrichte, ist nicht mehr in mir selbst zu finden, die Wahrheit ist nicht mehr in mir selber zu finden, weil ich sie schon mal geschaut habe, wie bei Platon, sondern es ist das, was mir die Gesellschaft sozusagen vorgibt. Ja, ich muss zuhören, ich muss mitschreiben, also es wird eine ganze neue Kunstfertigkeit des Aufschreibens entwickelt. Ich muss mitschreiben, ich muss auch meine eigenen Tagespläne, was habe ich am Tag gemacht oder was habe ich vor, notieren. Also die Wahrheit liegt hier außerhalb, aber es bleibt trotzdem ein streng normatives Verhältnis bestehen. Also die Freiheit, die sich natürlich darin betätigt, in der Art und Weise, wie man an sich selbst arbeitet, ist ganz klar eingeschränkt durch die Vorgabe, einer Wahrheit zu suchen oder sich einer Wahrheit anzupassen, auch körperlich natürlich, die entweder in mir selber drinsteckt oder die durch die Gesellschaft und so weiter vorgegeben ist.
Kannst vielleicht ein bisschen was noch mehr davon erzählen, weil Seneca, Epiktet, Marc Aurel sind nicht philosophische Namen, die regelmäßig oder sozusagen prominent vorkommen. Woher kommt das, was Sie vorschlagen, dieses Aufschreiben? Das Aufschreiben klingt ja auch ein bisschen nach Vorstufen zur Gewissenserforschung, zu dem, was im Christentum dann quasi als Buchhaltung der Seele oder sowas betrieben worden ist. Das kommt aber bei denen aus dem heidnischen Kontext. Ist das im stoischen Zusammenhang zu sehen?
Es sind stoische Philosophen und ein Punkt der Stoa ist ja dass man sich erstmal herausfindet, was kann ich in meinem Leben ändern, worauf habe ich Einfluss und was ist sozusagen mit Notwendigkeit vorgegeben, zum Beispiel, dass man sterben muss. Und das Programm war halt, Sachen, die ich nicht ändern kann, mich von denen auch weiter beunruhigen zu können. Also das setzt natürlich voraus, dass ich eine gewisse Geschicklichkeit entwickle, in dem herauszufinden, was kann ich selber ändern, worauf kann ich selber Einfluss nehmen und was ist eben nicht zu ändern.
Aber das klingt ja nun wirklich wie ein Self-Awareness-Kurs, nicht? Das kann ich mir lebhaft vorstellen, ja. In jedem kleinen gruppendynamischen Kontext, dass der Trainer mir sagt, also weißt du was, spilled beans, über die darf man keine Tränen vergießen, mach mal deine Prioritäten klar. Klingt ja hochvernünftig, muss man sagen. Nicht?
Die Schriften von Seneca und Margaret sind ja sehr beliebt. Das sind ja durchaus sehr also philosophische Schriften, die sich sehr gut verkaufen bei Reklamen.
Ja?
Ich denke schon. Ja.
Wirklich?
Mhm. Ja. Was da eben auch nicht vorhanden ist, ist eben das, worauf natürlich auch Foucault dann später ankommt, nämlich dass das Ganze eine kritische Haltung sein sollte. Ja? Also jedenfalls war es bei, es ist das, was, oder sagen wir so, was greift Foucault von der Antike auf? Er greift sicherlich nicht diesen ganzen normativen Rahmen auf. Er betont ja auch, dass die antike Gesellschaft die Sklavengesellschaft war, die auf die Frau unterdrückt hat und dass diese ganzen Selbstsorgeprogramme und diese ganze Philosophie eben nur für eine elitäre Oberschicht überhaupt galt und auch von denen praktiziert wurde, wenn man von den Kühnigern vielleicht mal absieht. Aber was er aufgreift, ist eben Philosophie als Praxis. Oder Denken als Praxis. Und zwar eine Praxis, die auf einen selbst bezogen ist. Aber dieser Bezug auf einen selbst ist natürlich immer auch ein Bezug auf den sozialen Rahmen, in dem man lebt. Was in der Antike allerdings auch schon der Fall war. In der Antike war das Ganze immer dialogisch. Ja. Und bei Foucault fällt sich da ein Zitat vor, das sagt das eh besser, als ich sagen könnte. Er schreibt, es geht um eine Haltung oder ein Ethos, in dem die Kritik dessen, was wir sind, zugleich die historische Analyse der uns gegebenen Grenzen ist. Eine Kritik, der in der Zufälligkeit, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit auffinden wird, nicht länger das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken. Ja? Also die Kritik dessen, was wir sind, das ist eine Art von Kritik der Ontologie, in der wir stecken, die uns prägt, ist zugleich die Analyse der Grenzen, der Sachen, die uns eingrenzen. Und diese Kritik lässt uns aber erkennen, die Zufälligkeit dieser Grenzen und damit ihre Änderbarkeit. Ja? Also was er ganz stark betont, ist, dass die Arbeit an einem Selbst ist zugleich die Art der Transformation. Ich verändere mich. Ich verändere mich dabei. Und das ist was natürlich die ganzen modernen Selbstverwirklichungssachen natürlich überhaupt nicht in der Form haben. Weder das kritische Element, vor allem kein sozialkritisches Element, das ist eher Anpassungs-, ich lerne, wie ich mich wieder durchwurschtle, ja, und dabei halt ein bestimmtes Bild von mir selber mir halten kann. Oder meine, es ginge dabei um mein authentisches Selbst. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, das ist ein wichtiger Unterschied.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, ist ja auch, dass man sich nochmal klar machen kann, wie das bei Foucault selber eine Änderung seiner Grundeinstellung ist. Ja. Weil die Ordnung der Dinge und diese früheren strukturalen Geschichten, die gehen ja so damit um, die gehen ja davon aus, dass es Epochen der Geschichte gibt. Die Epoche der Repräsentation, die Epoche der Analogie, das sind sozusagen fixe Rahmenvoraussetzungen, die für die ganze kulturelle Produktion gelten. So denkt man eben in diesem Zeitalter. Und dann gibt es diese unerklärlich großartigen Umschwünge, Paradigmenwechsel, könnte man sagen. Und nach dem Bruch stellt sich heraus, plötzlich denken alle anders. Also Romantik geht auf Leben und auf Natur, wo es vorher auf Geometrie und Repräsentationsverhältnisse gegangen ist. Und das hat ja nichts von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man das ändern könnte. Das heißt, sozusagen noch ein rückblickender Kommentar jetzt auf deine eigenen Co-Ausführungen vorher ist, diese Wendung von Foucault zum ado-griechischen Selbstsorge-Ding ist eigentlich auch eine implizite Kritik an dem, was er vorher an strukturaler Geschichte geschrieben hat.
Ja.
Kann man das so sagen?
Jedenfalls ist es eine Ergänzung, wenn man so sagt. Also man hatte dann diskutiert, ob er das Subjekt dann wieder einführt. Er hat den Tod des Menschen behauptet, wo er mal sagen muss, der Tod des Menschen am Ende der Ordnung der Dinge ist halt eine bestimmte philosophische Konstruktion des transzendentalen Subjekts. Das ist nicht du und ich. Ne? Gut, aber sicherlich lag der Schwerpunkt der früheren Arbeit darauf, den Rahmen, die Episteme oder was er später nennt, das Dispositiv, dass sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt etwas zu denken und zu äußern und zu handeln, in der jeweiligen Gesellschaft vorgibt, dass er das halt untersucht hat. Und da war natürlich dann von diesem Ausgangspunkt her die Möglichkeit einer Änderung des Widerstandes eher unterbelichtet. Ja. Der bleibt natürlich der Gesichtspunkt auch in den späteren Sachen, weil was er natürlich auch betont ist, dass auch wenn er von der Ästhetik der Existenz spricht und von Nietzsche eben aufgreift, diese Idee, dass aus sich selbst ein Kunstwerk zu machen, das heißt trotzdem nicht, dass er das Ganze als rein beliebiges, rein performatives Akt der Selbstgestaltung annimmt, sondern natürlich ist es immer im Rahmen der jeweils vorgegebenen sozialen Verhältnisse und Spannungen dergleichen, in denen man lebt. Also ist auch für Foucault ist nicht alles zu jeder Zeit möglich. Ja?
Jetzt hast du mit dem Namen Nietzsche noch einen weiteren Quellenstrang genannt. Wir waren also bei Platon, Stoiker, Mittelalter, Descartes. Und du hast jetzt die nietzscheanische Thematik der Lebensführung, Philosophie und Lebensführung reingebracht, die ja dann auch weitergeht zu Heidegger, von der man weiß, dass Foucault nicht unerheblich davon beeinflusst war. Ja. Was ist sozusagen über diesen Strang zu sagen?
Ja, das ist sehr interessant. Also Nietzsche ist ja Altphilologe von seiner Ausbildung her. Und Nietzsche ist wahrscheinlich der Erste, oder jedenfalls einflussreich der Erste gewesen, das antike Konzept der Selbstsorge aufgreift, aber es dann von vornherein eben als nicht normativ versteht. Ja? Ich habe da ein Zitat. Das ist vielleicht... Er schreibt da: Es ist Mythologie zu glauben, dass wir unser eigentliches Selbst finden werden, nachdem wir dies oder jenes gelassen oder vergessen haben. Übrigens eine schöne Kritik an die moderne Selbstverwirklichungsidee. Ja? Also es ist eine Mythologie zu glauben, es gäbe sowas wie eigentliches Selbst. So dröseln wir uns auf bis ins Unendliche zurück, sondern uns selber zu machen, aus allen Elementen eine Form gestalten, ist die Aufgabe. Immer die eines Bildhauers, eines produktiven Menschen. Nicht durch Erkenntnis, sondern durch Übung und ein Vorbild werden wir selber. Die Erkenntnis hat bestenfalls den Wert eines Mittels. Ja? Also man hat hier wieder die antike Idee, Erkenntnis ist Theorie, ist ein Mittel der Arbeit an einem selbst. Aber, und er greift auch auf das alte Bild des Bildhauers. Ne? Nur ist der Unterschied, in der Antike bin ich auch ein Bildhauer meiner selbst, aber was da Gestalt annimmt, ist schon da. Das ist also meine ewige Wahrheit, die irgendwie in mir steckt, der ich da Form gebe. Und bei Nietzsche hat das eher rein performativen Charakter, also der Bildhauer ist, er schafft was Neues dadurch, etwas, was es vorher noch nicht gab.
Jetzt hat aber diese Nietzsche-Richtung, die hat natürlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts massivste Wirkungen gehabt. Ja. Nietzsche war quasi eine Bombe in der Welt der Kultur, der Dichtung, der Romanciers und solchen. Er hat eine ganz große Wirkung ausgeübt. Aber interessanterweise nicht an den Neokantianismus, nicht in die Phänomenologie. Also da gab es an der Stelle ja zunächst mal Kant, Hegel, Marx, Neokantianismus, Husserl, Phänomenologie, die waren ja alle ganz weit weg von dem. Das war, glaube ich, genau eine Situation, wo man sagen kann, diese Fragen der Lebensführung sind nicht eingegangen in die Analyse des inneren Zeitbewusstseins oder aber in den Geltungsanspruch, Geltungsanspruch von Wertaussagen oder ganz zu schweigen von Frege und Wiener Kreis und Rassel und so weiter. Wie ist es dann dazu gekommen, dass das in der Philosophie wieder wirksam geworden ist? Nietzsche her inspirierten.
Ein Punkt war sicherlich, dass Foucault, der sehr einflussreich ist, das eben aufgreift.
Heidegger würde ich auch sagen. Ne? Heidegger war da einer der großen sozusagen Motoren.
Heidegger bestimmt ja auch das Dasein als Sorge. Ja. Meint das wahrscheinlich nicht so praktisch, aber jedenfalls greift er das auf und ist sehr kritisch gegenüber dieser theoretischen Trennung Subjekt-Objekt mit der, das ist für ihn eine rein abgeleitete späte Geschichte. Es beginnt alles mit dem Geworfensein und mit einer Daseinsstruktur, die eben präreflexiv ist und dergleichen mehr, die eben als Sorge auch bestimmt. Also das ist, war sicherlich einer der Punkte. Und ich denke mal, die Fachleute haben das immer schon gewusst natürlich, dass die antike Philosophie und die Selbstsorge so betont, aber dass es so prominenten Status bekommen hat, das ist einfach der Prominenz von Foucault zu verdanken.
Oder vorher schon, ja, ich meine, es gibt natürlich, weil du jetzt diese Geworfenheit und so sagst, es gibt den existenzialistischen Zug der Kierkegaard dazu, und Heidegger ist an der Stelle ja doch, was immer man sonst sagen will, unglaublich faszinierend als jemand, der bis auf das kleinste Detail ausgeklügelte, theoretisch bombenfeste, spekulative Entwürfe gemacht hat, in Sein und Zeit über diese komplexe Struktur des Daseins, wie du es sagst, und des In-der-Welt-Seins, und der dann aber relativ kurz darauf diese Motive des vom Nichts, vor dem Nichtsstehens, der Gestaltung, der Notwendigkeit aus seinem Leben als Antwort auf die Herausforderungen der Umgebung etwas zu machen, gemacht hat, was sozusagen bei ihm zu einer ganz harten Gegeneinanderstellung von subtiler philosophischer Konstruktion und diesem appellativen, lebensbezogenen, existenzorientierten Faktor gehabt hat.
Ja. Was dann Sartre aufgreift. Ich meine, Sartre wäre selber vielleicht auch noch in dem Kontext erwähnen. Die Frage ist vielleicht, worin besteht diese Arbeit an einem Selbst? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage.
Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Frage fürs Ende unseres Gesprächs. Ja. Und ich würde es ein bisschen noch erweitern und würde dich fragen, als Hochschullehrer, die wir jetzt hier berufsmäßig sind, die vom Staat bezahlt werden, dafür, dass wir Studierenden das Kennen, Lernen ermöglichen aus der Tradition der Philosophie, trifft man ja nicht ganz selten auf Leute, die kommen hierher, weil sie Leben lernen wollen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die, das sind nicht alle, aber es ist ein Segment, ein nicht unerhebliches Segment, das zeigt sich darin, dass die nicht zum Beispiel hierher kommen und lernen wollen, wie man einen Essay schreibt, sondern die kommen hier und schreiben schon einen Essay und in diesem Essay erklären sie sich, wie man lebt. Und das wollen sie jetzt uns auch erklären, und den Essay, den wir dann hier haben, haben wir zum Beispiel zur Grundlage, dann sollen wir etwas dazu sagen. Meine Schwierigkeit ist, dass manche dieser Essays zwar in sich stimmig sein mögen, von den Studierenden mit großer Mühe und Engagement gemacht worden sind, aber quasi dem entlangfahren, was Vorurteile sind, was bestimmte Trugschlüsse sind, was unnötig überzeichnete Emotionen und so weiter ist. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich darauf? Eine Form ist, eine sozusagen wohlmeinende Form ist zu sagen, okay, ich muss muss das ein bisschen erweitern, ich darf das in Wirklichkeit aber nicht anrühren, weil das ist schließlich sein Leben und sein Lebensentwurf. Ja. Und die andere Geschichte ist, kann ich auch nicht leugnen, dass ich hin und wieder sage, das muss man eigentlich ganz massiv kritisieren und muss man eigentlich in eine Technik. Man muss es konfrontieren mit einer Technik, die mal nichts zu tun hat oder als erstes nichts zu tun hat, mit den Lebenswünschen. Also um es mal noch ein bisschen dramatischer zu sagen, wenn wir Tennislehrer wären und wir kommen zu jemandem und jemand kommt zu uns und sagt, er will Tennisstunden haben und der hält das Racket auf eine Art und Weise, wo ich nur sage, das führt in kürzerer Zeit zu einem Muskelriss und zu gröberen Rückenbeschwerden, aber das ist das, wie er sich das eingelernt hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich in der Lage bin, in die Lage versetzt werde, dem zu sagen, weißt du was, du musst alles verlernen, was du bisher gemacht hast, nimm das Racket in die andere Hand, es ist vollkommen wurscht, ob du das Tennis spielen willst oder kannst oder sonst was, du musst überhaupt erst die richtige Haltung lernen. Das ist aber sozusagen eine Zuchtmeisterfunktion oder eine Handwerksfunktion, die zunächst einmal nichts mit der Lebensführung zu tun hat. Also ich beschreibe sozusagen ein bisschen etwas aus meiner philosophischen Praxis. Wie würdest du umgehen damit?
Gut, das war im Hellenismus einfacher. Da wäre es da leichter gewesen, das Recht der Richtigen in die Hand zu drücken. Ich meine, also meine Aufgabe als Philosophielehrer sehe ich vor allem darin, vielleicht eine Voraussetzung zu schaffen bei den Leuten oder jedenfalls anzuregen bei den Leuten, die bei mir studieren, eine Voraussetzung für diese Arbeit an einem selbst, nämlich kritisches Bewusstsein. Also, dass man sich eben, wenn du sagst, diese Essays wiederholen bestimmte Voraussetzungen, Klischees und dergleichen, dann müssen wir da mal ansetzen und versuchen, die Leute dazu zu bringen, dass das halt schlechte Philosophie in jedem Sinne ist, Sachen zu wiederholen, über die man nicht nachgedacht hat und die aber anscheinend ja wichtig sind in dem Essay. Also Voraussetzungen zu machen, die man nicht reflektiert. Und eine der Ziele oder eine der Schwierigkeiten ist es ja, was man gerade in dieser Anfänger- oder frühphasigen Lehrveranstaltungen sieht, wie Rhetorik, Argumentationstheorie, die Leute dazu zu bringen, sozusagen einen Schritt zurückzugehen. Und das ist aber genau das, was Foucault ja fordert, nämlich sich klar zu werden, dass Sachen, die einmal selbstverständlich erscheinen, quasi naturgegeben oder wie auch immer, dass man den gegenüber zunächst mal einen Verdacht hat und versucht, den Verdacht dann irgendwie theoretisch zu erhärten. Ja.
Das ist aber jetzt auch noch eine Frage, die ich an dich stelle. Du stellst den Foucault und diese Lebensführungsphilosophie in eine Linie eigentlich mit kritischer Theorie. Aus einer Zeit, als es Horkheimer, Adorno gegeben hat, die einen gelehrt haben, vorsichtig zu sein, Psychoanalyse, die einen gelehrt hat, darauf aufmerksam zu machen, welche Verdrängungen wir alle sozusagen performieren ständig, Verdacht zu schöpfen und sich nicht einlullen zu lassen sozusagen. Jetzt ist aber der Ratschlag des Verdachtschöpfens selber unter Verdacht geraten und meine vielleicht sozusagen egozentrierte Geschichte, gegen die du ja auch schon gesprochen hast, ist doch sehr wohl, dass diese Lebensführungsdiskurse eine Ablöse von der kritischen Theorie sind. Du hast sie dargestellt als eigentlich eine Einführung in die kritische Umgangsweise. Ja. Nicht? Aber könnte man es nicht auch umgekehrt sagen, es geht darum, dein Leben richtig zu führen, hat doch auch eigentlich etwas Beschwichtigendes, hat doch etwas, was einen nicht in eine direkte Konfrontation mit schlechten und abzulehnenden Umständen führt. Also die Occupy, um es mal so zu sagen, die Occupy Wall Street Bewegung, um das neueste Beispiel zu nennen, die sind ja nicht motiviert durch die richtige Lebensführung. Oder schon, vielleicht stimmt das gar nicht.
Ich denke schon zum Teil, dass es Leute sind, die sich weigern, weiterhin in Verhältnissen zu leben, wo Banken halt in ihrer Vorstellung jedenfalls die sozusagen sagen, was passiert. Insofern sind sie persönlich betroffen, aber natürlich erfolgreich dagegen was tun kann man nur, wenn man sich klar wird, was da genau läuft.
Okay, also, da habe ich vielleicht tatsächlich ein bisschen ein veraltetes Modell im Auge. Mir kommt jetzt auch, dass wenn man zum Beispiel sagt, Bio, Leben in der Sorge darum, dass nachhaltig gewirtschaftet wird und dass man nicht zu viel Chemie in die Sache hineinbringt. Ja. Das ist für mich im ersten Einstieg noch immer ein bisschen gekennzeichnet dadurch, dass man sich aufs Land begibt und absondert von den Tücken der Stadt und von den Feinstaubbelastungen von so und so und mehr zu sich kommt, wenn der Bach plätschert und alle diese Heideggerianer, die einen sich da aufdrängen. Also da kann ich nicht leugnen, dass das für mich eine Rolle spielt. Aber in dem, was du sagst, ist auch drinnen, dass man sehen kann und soll, dass das ein Potenzial des Widerstands gegen die bestehenden Regeln, Reglementierungen der Lebensführung ist.
Klar, und einer der Gründe ist, dass es mir schadet. Also das Bioessen ist gesünder und warum wird nicht nur Bio produziert, ist klar, da bin ich ganz marxistisch, das geht halt um Kapitalverwertung. Das Geld muss sich vermehren, das da reingesteckt wird, in die Schweinezucht beispielsweise. Gewundert, dass da kein glückliche Bio-Schweine rauskommen. Aber der Ansatzpunkt ist eigentlich, dass das Zeug ungesund ist. Das ist uns selber. Also abgesehen von der Tierquälerei, die man auch sein kann. Aber es ist ungesund für mich selbst. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Ja. Natürlich kann ich dem entkommen, ja, wenn ich genug die Mittel dazu habe, aber auch nicht ganz. Und ziehe aufs Land, aber auch dort bin ich natürlich mit den Folgen der... Das Ganze,
also was die Bauern an Kunststoff, an Kunstdünger jahrzehntelang auf die Felder gestreut haben, ist durchaus nicht gesund. Genau.
Also dem entkommt man insofern nicht. Ja. Ja. Und, aber ich glaube, da wäre wahrscheinlich Foucault mit der kritischen Theorie d'accord, und er bezieht sich so positiv drauf, dass Voraussetzung dafür ist, etwas zu ändern, dass man sich die, wie er da sagt, die Kritik dessen, was wir sind, also das historische Analyse dessen, was wir sind oder was uns zu dem gemacht hat, was wir sind, Voraussetzungen.
Jetzt nochmal aber auf deine Antwort zurückkommend. Du hast gesagt, du betrachtest die Aufgabe so, dass du Voraussetzungen schaffst, dafür solche Weichenstellungen leichter durchführen zu können. Das heißt, du selbst lehrst es nicht. Du lehrst nicht ein Modell davon, wie man das umsetzen soll.
Nein.
Aber das ist nicht unwichtig. Das ist nicht unwichtig, weil es gibt, ich meine, ich kann mich erinnern, in der Geschichte des Instituts für Philosophie zum Beispiel hier, das ist schon 40 Jahre her, aber vor 40 Jahren war es so, da hat es Leute gegeben, die haben einerseits Philosophie gelehrt, durchaus mit kritischem Bewusstsein, und nachher sind mehr oder weniger dieselben Leute in die Gruppendynamik-Kurse gegangen und haben den Leuten angeboten, jetzt zeigen wir euch, in der Heindl-Schule war das, jetzt zeigen wir euch, wie sie das umsetzt. Also das wäre ein gewisser Kurzschluss von hier erleuchten wir euch, hier bringen wir euch auf selbst und dann zeigen wir euch noch, wie man das Ganze durchaus auch gewinnbringend entsprechend umsetzen kann.
Ja. Na gut, wenn das Ganze als Angebot nur daherkommt, ist das ja okay, aber so wie ich meine, ich kenne den Heindl ja nicht selber, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ein Angebot war, das man nur sehr schwer ablehnen konnte. Und insofern ist es natürlich widerspreche, dass diesem ganzen Konzept der Philosophie als kritische Arbeit an einem selbst.
Es hat halt, wenn man es von diesen sozusagen untergründigen Suggestionen mal absieht, der eine faszinierende Punkt, der dabei gewesen ist, ist nun wirklich, dass man auch von der Theorie gleich in die Praxis gehen kann. Ja. Dass man sich die Mühe macht, diese schwierigen Texte zu lesen.
Ja.
Und dann, nächster Schritt, ich zeige dir auch, wie du damit umgehst.
Ja.
Also Dialektik für alle zum Beispiel. Nicht nur Dialektik im Sinne einer hochsubtilen hegelianischen Textanalyse, sondern Dialektik für die Gesellschaft, Dialektik für die Gruppendynamik. Ja. Da bist du, wenn ich das recht verstehe, skeptischer und würdest gerne ein Moratorium dazwischen schalten oder sowas
ich Ähnliches. Ich denke schon, zumindest sollte es nicht wieder einfach ein neuer normativer Rahmen sein, der einem da vorgegeben wird, sondern in unserer Zeit muss man sich den schon selber erarbeiten, würde ich sagen. Natürlich, je besser man ausgestattet ist, umso mehr man weiß und so weiter, desto eher kann das auch passieren.
Also Es entlastet die Philosophielehrerinnen und Philosophielehrer ein bisschen. Wir müssen uns nicht diesem höchsten Anspruch ständig gewachsen fühlen. Es reicht, wenn wir diese Vermittlungsrolle übernehmen.
Ja.
Das wäre doch ein Abschluss unseres Gespräches. Klaus Buhl, Professor für Philosophie an der Universität Wien, war mein Gesprächspartner. Ich danke sehr für das Gespräch.
Danke.
Peace of mind. Give us some peace, man.